BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt heute Andreas Essner zu Ihnen. Und wir haben heute die Ehre, mit einem Arzt, der ältere Patienten versorgt, um nicht zu sagen sehr alte Patienten. Patienten, die oft älter als 100 Jahre sind. Er weiß, was zu tun ist, damit sie noch lange gesund und fit bleiben. Und manchmal muss er dafür auch was wegschneiden. Habe die Ehre, sage ich, zu Erk Brudi aus Gauting bei München. Seine Patienten sind oft über 100 Jahre alt. Damit sie noch älter werden können, greift er zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Er steigt auf sie drauf, er schneidet gekonnt was weg. Ja, Erk Brudi ist von der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baumpflege, für Baumstatik, für Baumwertermittlung. Er ist staatlich geprüfter Techniker für Gartenbau und Master of Urban Forestry. Seine Patienten heißen Eiche, Linde und Buche und natürlich noch viele weitere Baumarten. Die Bäume sind der Schmuck und das Gewand der Erde, so hat es der Philosoph Jean-Jacques Rousseau vor rund 250 Jahren ausgedrückt. Und damals sind einige unserer heutigen Bäume schon gestanden. Herr Brudi, wie alt sind im Moment die ältesten Patienten, mit denen Sie zu tun haben?
Naja, ich würde sagen, so die ältesten Schätzchen, die wir betreuen, dürften so 600 bis 800 Jahre alt sein und befinden sich vor allem im bayerischen Oberland und überhaupt in Oberbayern.
Welche Baumarten sind das?
Es handelt sich vor allem um Linden, die bei uns ja am ältesten werden. Wir haben manchmal auch Eichen mit dabei, aber die schaffen dieses Alter bei weitem nicht.
Wie alt kann ein Baum in Bayern werden? Sie haben gerade gesagt 600 Jahre.
Ja, also das sind so realistische Zahlen, 600, 800 Jahre. Es gibt auch Bäume wie beispielsweise die weit bekannte Tassilolinde, die angeblich ein Alter von über 1000 Jahren hat. Man muss sich das so vorstellen, dass solche alten Bäume dann eben oft nicht mehr als Stämme existieren, sondern es sind meistens deren Wurzelaustriebe, deren Stammaustriebe, die dann eben immer wieder nachwachsen. Und so sieht man das beispielsweise bei der Tassilolinde, dass dieser Baum einen großen, die Stämme in einem großen Kreis stehen und dort, wo dieser Kreis sich befindet, hat sich ursprünglich wahrscheinlich mal der Stamm der alten, originalen Tassilolinde befunden.
Diese besonders alten Bäume, die 600, 700, 800 Jahre alt werden, wo stehen solche Bäume? Sind es Bäume, die im Freien, also im freien Land stehen, auf einer Wiese oder an einem Wiesenrand, oder sind es Bäume, die im Wald stehen?
Naja, das ist sowohl als auch, aber oft stehen diese Bäume eher isoliert und frei. Ich habe den Eindruck, dass die Linden oft eben bewusst gepflanzt worden sind, als Hofbäume beispielsweise. Man erinnere sich an die zahlreichen Friedenslinden. Wir hatten in Europa den ein oder anderen Krieg in den letzten 500 Jahren und anlässlich der Friedensschlüsse wurden dann auch immer wieder sogenannte Friedenslinden gepflanzt, die dann meistens an Hofstätten im Ortszentrum oder sonst wo an exponierter Stelle einzeln gepflanzt worden sind. Man denke auch an die Gerichtslinden, die sehr alt sind, aus alter Zeit kommen, in Franken die Tanzlinden. Da gibt es also viele Bäume, die bewusst eben gepflanzt worden sind. Eichen sind oft so gute Bäume, die eben dann aus Wäldern isoliert worden sind, die dann freigestellt worden sind oder mittlerweile dann auch wieder vom Wald rundherum zugewachsen worden sind. Ich hatte vor einigen Monaten einen Baum zu begutachten, der stand mitten in einem Wald. Ich habe selten eine Eiche von diesen Ausmaßen gesehen, einen Baum von über 30 Meter Höhe mit über 2,5 Metern Stammdurchmesser, der eben im Nachhinein eben in den letzten 100 Jahren vom Wald wieder überwachsen wurde.
Es gibt ja Legenden, Sagen und Legenden umwobene alte Bäume in Bayern, wie zum Beispiel die Wolframslinde, die Tassilolinde, haben Sie schon angesprochen, von denen man sagt, es sind tausendjährige Linden. Also so ganz unmöglich ist das nicht, würden Sie sagen. Es kann schon sein, dass das in Richtung tausend Jahre geht bei manchen Bäumen.
Das ist durchaus der Fall, ob wie gesagt die Zweige, die Äste, die Stämme, die wir heute sehen, auch tatsächlich dieses Alter haben. ist nicht sehr wahrscheinlich, aber Teile dieser Stämme könnten durchaus noch so alt sein.
Welcher war der älteste Baum, den Sie behandelt haben in Ihrem Berufsleben?
Da habe ich lange nachdenken müssen. Ich hatte zu tun mit Bäumen in England, alte Eiben, die mit Sicherheit über 1000 Jahre alt waren. Und wir haben hier, wie gesagt, in Bayern die Wolframslinde, mit der wir auch natürlich als Sachverständige immer wieder zu tun hatten, was unternommen und versucht, dort eben Vorschläge zu machen, dass diese Bäume nicht auseinanderbrechen, auseinanderfallen, weil sie doch aus ihrem hohen Alter oft eben auch gebrechlich sind. Aber das sind schon so mit die Ältesten.
Wir werden in dieser Sendung darüber sprechen, worunter Bäume leiden, woran sie krank werden, wie man sie behandeln kann. Zuvor aber noch eine Frage, weil wir bei den alten Bäumen noch sind, im Südtiroler Ultental. Das kennen vielleicht viele, die mal im Urlaub dort waren oder einen Ausflug gemacht haben. Ganz hinten im Ultental, da gibt es diese mehrtausendjährigen Lärchen, die angeblich 2.000 oder 3.000 Jahre alt sind. Kennen Sie die?
Diese Bäume kenne ich sehr wohl. Ich habe sie mehrfach besucht. Wir haben auch für die Südtiroler Landesregierung dort schon Untersuchungen durchgeführt. Und das sind wirklich die mächtigsten Bäume, die mächtigsten Lärchen, die ich je gesehen habe. Wobei man eines sagen muss, auch in der Schweiz gibt es mächtige alte Lärchen. Aber diese Größenordnung von über 30 Metern mit Stammdurchmessern von über 3 Metern, sowas ist mir nur einmal begegnet. Und das war eben im Ultental.
Kann es sein, dass die tatsächlich mehrere tausend Jahre alt sind, diese Lärchen?
Ehrlich gesagt halte ich das für etwas übertrieben. Es fußt ja diese Information auf Untersuchungen eines Lehrers, der in den 30er Jahren, nachdem ein mächtiger Ast runtergebrochen ist, von einem der Bäume die Jahrringe gezählt hat. Und ich habe mir auch dort die Häuser in der Umgebung angeschaut, die aus Lärchenholz gebaut sind, habe mir dicke alte Balken angeschaut und habe mal versucht, über die Dicke der Jahrringe zurückzuschließen und den Durchmesser, wie alt diese Bäume tatsächlich sind. Und meine Vermutung geht in die Richtung, dass sie auf jeden Fall 1000 Jahre alt sind, vielleicht sogar etwas älter, und sind damit meiner Ansicht nach die ältesten Bäume, die ich also im Alpenraum zumindest bisher gesehen habe.
Herr Brudi, die ältesten Bäume, mit denen Sie zu tun haben, sind über 600 Jahre alt. In welcher Region arbeiten Sie? In welcher Region betreuen Sie Bäume?
Wir sind natürlich im gesamten bayerischen Raum viel unterwegs, aber auch im Alpenraum, im österreichischen und bis Südtirol. Und wir haben natürlich auch das ein oder andere Schätzchen in Übersee, das wir uns anschauen und betreuen.
Viele dieser Bäume müssen regelmäßig kontrolliert werden, betreut werden. Das machen Sie mit Ihrem Büro als Sachverständiger. Für wen arbeiten Sie da?
Wir arbeiten für meistens kommunale Auftraggeber. Wir haben natürlich den Staat als Auftraggeber in all seinen Ausprägungen und Behördenformen. Aber wir arbeiten natürlich auch für private Baumeigentümer, die Kirchen und jeder, der eben Bäume hat. Mhm.
Bei manchen dieser Bäume stellt sich heraus, dass sie behandelt werden müssen, weil sie krank sind. Wenn solche kranken Bäume in der Nähe von Häusern stehen oder zwischen den Häusern, dann können sie auch gefährlich werden. Was kann passieren?
Ja, grundsätzlich können natürlich von Bäumen Äste abbrechen und herunterfallen. Es kann der gesamte Stamm abbrechen. Es kann auch passieren, dass der Wind den Baum eben komplett entwurzelt.
Für solche Fälle gibt es Baumgutachten vom Sachverständigen wie Ihnen. Sie gehen dabei eigentlich vor wie ein Arzt. Sie stellen zuerst einmal eine Diagnose für einen Baum. Was wird da genau untersucht?
Was wir machen, wahrscheinlich wie ein Arzt auch, wobei ich mir das nicht anmaßen möchte, ein Arzt zu sein. Dazu sind die Bäume zu einfache Strukturen letzten Endes im Vergleich zu Tieren und Menschen. Aber letzten Endes machen wir eine Diagnose in Form von einer visuellen Besichtigung. Wir untersuchen systematisch von der Baumkrone über den Stamm bis zum Stammfuß die Rinde, den Zustand der des Baumes, den Zuwachs in der Krone. Wir schauen, ob an dem Baum Faulstellen vorkommen, Wachstumsdefizite, Pilzfruchtkörper ansetzen und dergleichen mehr.
Entscheidend ist ja oft die Standfestigkeit, gerade wenn Stürme kommen. Die Standfestigkeit nennt man auch die Windlast. Wenn Bäume in der Nähe von Häusern stehen, können sie auch zu Gefahr für Leib und Leben werden. Und die Standfestigkeit, die wiederum liegt ja daran, wie ein Baum in der Erde verwurzelt ist. Aber in den Boden reinzuschauen, ist ja schwierig. Geht das überhaupt? Welche Methoden gibt es denn, um die Standfestigkeit von einem Baum zu überprüfen?
Ja, also die Standsicherheit ist in der Tat nicht ganz einfach zu untersuchen, weil, wie Sie richtigerweise sagen, die Wurzeln eben unterirdisch sind. Und es gibt natürlich schon auch Möglichkeiten, wenn die Standsicherheit von einem Baum stark gefährdet ist, auch als Laie festzustellen, ob ein Baum nicht gesund ist oder ob ein Baumstand unsicher ist. Zum Beispiel, wenn ein Baum nach einem Sturm plötzlich schräg steht und nicht mehr gerade steht. Solche Dinge sind natürlich einfach, aber sind relativ selten, dass man das beobachtet. Oft ist es eben so, dass die Bäume nach einem oder in einem Sturm unvermittelt umstürzen und im Nachhinein sieht man dann oft den Grund, weil eben dort die Wurzeln verfault sind. Und um dieses überprüfen zu können, gibt es im Prinzip eigentlich heute nur ein Verfahren, und das sind die sogenannten Zugversuche. Das heißt, hier wird eben dann eine Windersatzlast an den Baum angelegt. Es wird an den Baum gezogen, Stahlseile werden eingebaut, es werden mit Zuggeräten wird eine Last in den Baum eingetragen, und daraufhin zeigt der Baum natürlich auch eine Reaktion. Und diese Reaktion des Baumes, die wird mit hochsensiblen, hochauflösenden Neigungsmessgeräten dann eben aufgezeichnet und dann im Büro später ausgewertet. Da wird eine regelrechte Statik gemacht, so wie das eben auch für Gebäude gemacht wird. Da werden DIN-Normen angewendet, die eben dann die Windlasten, mit denen sich die Windlasten errechnen lassen, die dann eben mit der gemessenen Reaktion des Baumes verrechnet werden, so dass man am Ende ein Ergebnis bekommt, wie sicher so ein Baum ist. Und diese Methode ist zigtausendfach erprobt und funktioniert sehr gut.
Also nochmal mit ganz einfachen Worten, Sie hängen mit einem Seil den Baum an einem Traktor an und man misst die Kraft und misst, ob der Baum reagiert oder ob es aushält.
So ist es, wobei das natürlich, wenn man es übertreiben würde, dann zum Versagen des Baumes führen könnte. Und um genau das zu vermeiden, kennen wir Grenzwerte und ziehen den Baum dann eben nur bis zu einem gewissen Neigungsgrenzwert. Und egal wie groß die Kraft ist, die wir anlegen, und so können wir vermeiden, dass dieser Baum ungewollt umkippt oder auch einfach nur Schaden nimmt.
Mhm. Es gibt ja auch noch andere Ursachen. Wir haben nämlich gerade von den Wurzeln gesprochen. Aber es gibt noch andere Ursachen, dass Bäume vom Wind umgerissen werden, wenn zum Beispiel der Stamm bricht, weil er von innen vielleicht morsch ist. Sehen Sie sowas schon von außen? Können Sie das von außen schon feststellen?
Es gibt schon für das geschulte Auge Hinweise, wenn Bäume krank sind. Und man kann mit geschultem Auge sehr vieles von außen erkennen, aber eben, wie gesagt, nicht alles. Und gerade wenn sich eine Fäule versteckt im Inneren eines alten, großen Baumes entwickelt, dann ist es eben von außen nicht immer erkennbar. Schlimmer sind jedoch, was die Standsicherheit anbelangt, Eingriffe des Menschen, so wenn zum Beispiel irgendwelche Straßen gebaut werden, Wege gebaut werden und dabei Wurzeln durchgehackt werden. Das ist das Problematischste. Weil da sieht man keine Reaktion des Baumes und das ist nicht von außen erkennbar.
Bei Bäumen, wir haben es am Anfang kurz angesprochen, geht es oftmals auch um die Äste, die herunterfallen können. Äste, die morsch geworden sind und plötzlich abbrechen. Wie untersuchen Sie das bei einem Baum? Schauen Sie sich jeden Ast an?
Naja, im Prinzip muss man sich schon die Baumkrone sehr genau anschauen mit seinen Ästen. Und man sucht natürlich in Windeseile bei so einer Baumkontrolle die Strukturen ab, die man im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sich eingeprägt hat und die einem bekannt sind und versucht eben über die Mustererkennung solche Äste zu beurteilen. Beispielsweise, wenn da große Astungswunden dran sind oder wenn da Schwammerl rauskommen. Solche Dinge, die sind natürlich dann von außen schon erkennbar. Aber auch hier natürlich gibt es genügend Äste, die faul sind und auch hohl sein können und auch bruchgefährdet sein können, die man eben von unten, vom Boden aus nicht unbedingt erkennt. Der Baumpfleger, der in der Krone ist, der im Seil, in der Baumkrone von einem Ast zum anderen geht, der kann das sehr wohl feststellen. Und deswegen ist es bei manchen alten Bäumen wirklich nötig, dass man eben die Baumkrone durchsteigt und hier eben die einzelnen Äste untersucht. Wir hatten so einen Fall bei der Niederlinger Linde in der Niederlinger Straße in München, bei der Rötlinde, wo ein riesiger Ast über eine sehr stark befahrene Straße geht, der von unten aus gesehen intakt aussah. Und als wir dann oben in der Krone waren, haben wir festgestellt, dass dieser Ast weitgehend ausgehöhlt war. Und das ist natürlich eine Gefahr für den Verkehr, der dort drunter stattfindet.
Die Diagnose bei alten Bäumen ist eine Arbeit, die viel Spezialwissen erfordert und einen geschulten Blick. Denn oftmals sind Krankheiten versteckt und oftmals sieht man es einem Baum nicht an, dass er eigentlich nicht mehr ganz stabil ist. Da kann ich was aus eigener Erfahrung erzählen. Im Herbst 2018, da habe ich meinen Augen nicht getraut, Herr Brudi, ungefähr 200 Meter von unserem Haus entfernt, ist eine riesige Eiche gestanden neben einem Heustadel. Ein imposanter Baum mit einer riesigen Krone, sicher mehr als 200 Jahre alt. Und dann im Oktober 2018 ist über Bayern ein Orkan hinweggefegt. Und als ich in der Früh beim Fenster rausgeschaut habe, ist diese riesige Eiche in der Wiese gelegen. Der Sturm hat sie umgeworfen. Und dann hat sich später herausgestellt, dass sie im Inneren verfault war, stockfaul. Warum, Herr Brudi, werden Bäume krank? Warum werden sie unsicher? Und was sind so die häufigsten Ursachen, die Sie feststellen?
Ja, bei Bäumen wie bei Menschen auch gibt es eben verschiedene Arten der Krankheitserreger. Bei uns Menschen sind es vor allem die Bakterien und Viren, die uns beeinträchtigen in unserer Gesundheit. Bei Bäumen kann das auch vorkommen, aber Bakterien und Viren sind eigentlich nicht am Umstürzen von Bäumen beteiligt. Das sind vor allem die Pilze, die mit ihren Spezialenzymen eben das Holz auflösen können und in verschiedenen Regionen eines Baumes vorkommen können. Es gibt Spezialisten, die sich eben über die Wurzeln ausbreiten. Und das ist natürlich der überwiegende Teil, weil in diesem dauerfeuchten Bodenmilieu sich natürlich Pilze, die Dauerfeuchtigkeit lieben, sehr gut ausbreiten können, dort konstante Bedingungen vorfinden. Und die Eiche, die da bei Ihnen umgefallen ist, ich könnte fast wetten, dass die umgefallen ist, weil die eben vom tropfenden Schillerporling im Stammfuß zersetzt worden ist. Ein typischer Schädling, der eben gerade alte Eichen beschädigt und ihnen zusetzt, so dass sie dann am Ende umfallen. Also Pilze sind es meistens, die unseren Bäumen, was die Verkehrssicherheit anbelangt, zu setzen.
Noch ein Beispiel, direkt aus meiner Nachbarschaft. Neben unserem Haus steht noch eine alte Eiche, also die steht noch. Und in die hat bereits mehrmals der Blitz eingeschlagen und seit ein paar Jahren werden immer wieder Äste dürr. Und da waren wir jetzt kürzlich mal ein bisschen mulmig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bestimmt kennen mehrere unserer Hörerinnen und Hörer alte Bäume, wo man ein unsicheres Gefühl hat. Woran erkennen Sie jetzt mit einem Blick, ob ein Baum möglicherweise gefährlich werden könnte und dass es sich lohnt, einen Sachverständigen zu holen? Was sind so typische Anzeichen?
Ja, also wenn vor allem die Belaubungsintensität nachlässt, wenn man merkt, die Krone wird schütter, das ist auf jeden Fall ein Anzeichen, dass hier irgendwas im leitbaren System der Bäume nicht funktioniert, sei es nur, dass es Pilze sind, die das Holz zersetzen und durch großlumige Fäulen die Gefäße zerstören, oder dass es welke Pilze sind, die eben hier Verstopfungen in den Leitungsbahnen verursachen. Das sind Dinge, die auf jeden Fall problematisch sind. Und sobald eine Baumveränderung zu beobachten ist, Das ist bei einem großen Baum, der in der Nähe von Gebäuden steht, immer schlau, sich beraten zu lassen. Und es muss nicht jedes Mal gleich ein Sachverständiger sein, der so spezialisiert ist wie wir. Es reicht ja auch, sich auf jeden Fall einen Baumpfleger, der aus der Region kommt, zu konsultieren und hier erstmal erste Informationen einzuziehen.
Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt ein Baum Schaden anrichtet? Jetzt nehmen wir mal an, der Baum auf meinem Grundstück fällt aufs Nachbarhaus. Wer ist denn dann haftbar? Wer ist grundsätzlich verantwortlich für den Baum?
Das ist ganz einfach beantwortet, der liebe Gott. Das heißt, wenn der Baum umfällt, dann ist es im Prinzip meistens höhere Gewalt. Im Englischen ist es schön ausgedrückt mit dem Begriff Act of God. Und es ist so, dass viele Menschen der Meinung sind, dass wenn ein Baum umfällt oder einen Schaden verursacht, dass der Eigentümer des Baumes dafür grundsätzlich haftbar zu machen ist und dass der für den Schaden aufkommen müsse. Und das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Im Prinzip ist es so, dass für Bäume niemand haftet. Aber es gibt natürlich schon Bedingungen und darüber gibt es auch reichlichen Streit vor deutschen Gerichten. Wenn beispielsweise jemandem vorgeworfen wird, der Baumeigentümer ist, dass er sich nicht ausreichend um seinen Baum gekümmert hat. Und das Kümmern heißt, ein Baumeigentümer muss schon seinen Baum mal anschauen und dann eben, wenn Zustandsveränderungen auch für einen Laien erkennbar sind, sich dann eben entsprechenden fachlichen Rat einholen. Und er muss, wenn ihm der fachliche Rat schon gegeben worden ist und er weiß, dass an dem Baum was in Ordnung, nicht in Ordnung ist und dann nichts tut, um diesen dieses Gefahrenpotenzial zu beseitigen, dann allerdings kann Haftung entstehen, aber erst dann eben. Erst dann, wenn er eben sozusagen schuldhaft seiner Sorgfaltspflicht nicht mehr nachkommt. Dann kann er in die Haftung geraten. Und wenn der Baum unauffällig ist und er stürzt plötzlich um und im Nachhinein sieht man, er war von innen faul, dann ist das noch lange kein Grund für die Haftung. Ja. Und das viele Menschen nicht verstehen.
Wann sollte man sich professionellen Rat holen? Sie haben es ja immer wieder mal einfließen lassen. Wenn sich die Baumkrone stark verändert oder wenn sich die Rinde verändert, wie kann ich das als Laie über den Daumen einschätzen?
Sie können es eigentlich nicht wirklich einschätzen. Und es wird deswegen auch an Sie kein hoher Maßstab als Laie angelegt, wenn der Fall tatsächlich mal eng werden sollte und es zu einem Schaden gekommen ist. Sie müssen einfach Zustandsveränderungen ganz allgemeiner Art, Abweichungen von dem, was normal ist, was Sie sonst an Ihrem Baum kennen. In dem Moment sollten Sie im Rahmen der Sorgfaltspflicht sich Rat einholen. Und Beispiel ist, wie gesagt, plötzlich fällt das Laub. Nach einem Sturm steht der Baum plötzlich schräger als vorher. Das sind so ganz einfache Dinge. Plötzlich schießen Schwammerl aus dem Stamm. Plötzlich fällt die Rinde quadratmeterweise vom Stamm herunter. Das sind Dinge, die kann jeder Laie auch erkennen, ohne vertiefte Kenntnisse zu haben. Und in dem Moment ist es geboten, sich mal zu erkundigen, was es damit auf sich hat.
Gut. Alte Bäume sind ehrwürdige Lebewesen. Sie haben eine lange Geschichte, sie nutzen uns auf vielfältige Weise, sie spenden Schatten, sie brechen den Wind, sie helfen im Sommer bei Hitze und regulieren das Klima in den Städten und nebenbei sind sie für die meisten Menschen wunderschön. Sie sind Schmuck und Gewand der Erde, wie es der Philosoph Jean-Jacques Rousseau vor rund 250 Jahren beschrieben hat. Und gerade deshalb hängen oft gute Gefühle an einem Baum und viele Menschen wollen die Bäume so lang wie möglich erhalten. Und dann kommen sie oftmals bei einem Baumsachverständigen heraus, zum Beispiel bei Erk Brudi in Gauting. Herr Brudi, welche Möglichkeiten gibt es, dass man Bäume pflegt oder heilt?
Tja, die Baumpflege muss einerseits oberirdisch stattfinden, teilweise aber auch unterirdisch. Und eigentlich braucht ein Baum überhaupt keine Pflege. Das muss man auch mal sagen. Die Hauptpflege, die ein Baum braucht, ist, dass man ihn möglichst in Ruhe lässt und seinen Standort möglichst nicht verändert. Aber wie gesagt, in den dicht besiedelten urbanen Räumen ist es nur eine Wunschvorstellung und die Verdichtung in diesen Gebieten bedeutet natürlich auch für die Bäume erhöhten Stress und so kann es eben dazu kommen, dass beispielsweise in den Wurzelbereich von Bäumen eingegriffen werden muss, weil dort genehmigterweise Gebäude entstehen können oder Zuwegungen entstehen müssen. Und hier kommt der Baumpfleger ins Spiel, der dann eben die Wurzeln so gut es geht behandelt, versucht den Schaden zu minimieren, indem er glatte Schnitte durchführt, die Wurzeln während des Bauvorhabens feucht hält oder entsprechende sogenannte Wurzelvorhänge erstellt, bei denen eben eine Art Zaun vor den Wurzeln hergestellt wird, der dann zwischen den Wurzeln und dem Außen, der Außenkante des Zaunes mit Boden verfüllt wird, so dass eben hier eine ausreichende Feuchtigkeit während des Bauvorhabens für das Wurzelsystem gegeben ist. Das sind so klassische Sachen, wo man Bäumen wirklich gut helfen kann. Ansonsten wird viel in der Baumkrone herumgeschnitten. Dort gibt es Äste, die einen ungewollten Verlauf nehmen, die anfangen, an anderen Ästen zu reiben. Solche Äste kann man durchaus mal entnehmen oder Äste, die eben pilzverfault sind und dann herunterfallen können. Auch solche Äste kann man entnehmen, aber nur dort eben, wo es auch wirklich nötig ist. Nötig heißt, wenn dort drunter sich ein Verkehrsraum befindet und diese Äste jemanden auf den Kopf fallen können, auf Autos fallen können, den Verkehr irgendwie beeinträchtigen können, dann ist Kronenpflege, auf jeden Fall Baumkronenpflege, eine ganz wichtige Maßnahme, die heute auch in der praktischen Baumpflege zum überwiegenden Teil durchgeführt wird. Wir machen Ausschreibungen und sehen in den Ausschreibungen bestehen die Maßnahmen zu um die 80% eigentlich nur in der Totholzentfernung. Und Eingriffe in die lebende Krone sind erstens schädlich für Bäume und deshalb möglichst zu minimieren und zu vermeiden. Und sie sind vor allem für den Fortbestand eines Baumes meistens nicht zuträglich.
Weil
dort natürlich entsprechend große Wunden entstehen können. Wenn man so einen Ast abschneidet, dann hat man das Problem, dass je dicker der Ast ist, desto mehr Kernholzanteil ist in so einem Ast drinnen. Und dieser Kernholzanteil besteht eben aus totem Holz. Und dieses tote Holz kann sich eben gegen die Sporen, die ständig in der Luft sind, von holzzerstörenden Pilzen nicht wehren, so dass diese sich dann eben auf dem trocknenden Kernholz, was dann ja auch Risse, Schwundrisse entwickelt, in diesen Klüften dieser Schwundrisse können sich diese Pilzsporen etablieren. Ist ja auch ein feuchtes Milieu dort drinnen und können dann eben Fäulen auslösen. Und das ist alles ungünstig.
Ja. Sie sind ja auch an Forschungsprojekten beteiligt. Gerade haben wir jetzt vom Kronenschnitt gesprochen. Es gibt auch Kronensicherungssysteme, bei denen Sie, glaube ich, mitentwickelt haben. Das würde mich jetzt auch noch interessieren, weil ein Baum, der ist ja immer in Schwingung. Wenn der Wind bläst, dann biegt er sich hin und her und besonders natürlich die Krone. Wie kann so eine Kronensicherung, wie muss die beschaffen sein?
Die Kronensicherung kommt immer darauf an, für welchen Einsatz. Eine Kronensicherung sollte grundsätzlich mal dynamisch sein. Sie haben es beschrieben, ein Ast bewegt sich oder eine Krone bewegt sich im Wind hin und her. Sie wiegt sich im Wind etwas und dieses Wiegen und diese Bewegung, das ist Training für den Baum. Und dieses Training ist wichtig, weil dadurch Wachstumsanreize geschaffen werden, die eine Selbstverstärkung des Baumes auslösen, in der Form, dass in diesen Bereichen oft stärkeres Holz gebildet wird, zäheres Holz gebildet wird. Und insofern sollte auch eine Kronensicherung natürlich diese Eigenschaften unterstützen und nicht unterbinden. Insofern sollten solche Kronensicherungen oft eben beweglich sein, um auf der einen Seite eine Überdehnung bei Sturm zu vermeiden in den Fasern, in den äußeren Fasern des Baumes. Wenn der eben sich stark bewegt und stark ausdehnt, dann muss diese starke Bewegung eben etwas eingegrenzt werden. Es gibt aber auch Situationen bei sogenannten Zwieselbäumen, vor allem dann, wenn diese zwieselig, diese doppelstämmigen Bäume, wenn die Risse haben, wenn die vorgeschädigt sind, dann will man diese Dynamik, die ich vorhin beschrieben habe, natürlich nicht mehr haben und wird dann dafür sorgen, dass man in diesen Bereichen eher eine Ruhigstellung eine Ruhigstellung verursacht, letzten Endes, indem man dort eben starre Seilsysteme einbringt. Also es kann beides nötig sein. Und es gibt natürlich auch Stützen, die eingebaut werden, um das Abbrechen von Kronenteilen von besonders wertvollen Bäumen zu verhindern. Das sind natürlich auch starre Konstruktionen letzten Endes.
Die meisten Maßnahmen, aber haben Sie vorhin gesagt, sind solche Maßnahmen, bei denen man Totholz entfernt. Rund 80% der Maßnahmen, die ein Baumpfleger macht, ist das Totholz entfernen aus den Kronen. Gibt es auch Pflegemaßnahmen, die das Leben eines Baumes verlängern?
Also ja, auch es gibt auch Schnittmaßnahmen, die genau dies zum Ziel haben. Eine vor etwa 30 Jahren in England entwickelte Schnittmethode, das sogenannte Retrenchment Pruning, ist dazu geeignet, um vor allem bei alten Bäumen sozusagen die Verkehrssicherheit auf der einen Seite zu gewährleisten, dadurch, dass die Krone ganz vorsichtig in vielleicht 50 Zentimeter, 1 Meter Schritten über 20 Jahre hinweg langsam eingekürzt wird und dadurch die Hebelarmlängen, die Windlasten sich verkürzen, verkleinern und damit praktisch der Baum sicherer wird. Gleichzeitig wird er auch biologisch leistungsfähiger, weil wenn er eben Schnittstellen hat und vorausgesetzt, er treibt entsprechend schön aus, dann können dort oben sehr viele feine, dünne Äste entstehen, an denen wiederum viele Blätter sind. Die vielen Blätter sorgen dafür, dass viel Photosynthese stattfindet. Und viel Photosynthese bedeutet Zucker und gesunde Bäume.
Manchmal kann ein Baum nicht mehr gerettet werden. Herr Brudi, wann ist das der Fall? Wann ist der Kipppunkt, wo man sagt, nein, jetzt geht's nicht mehr?
Der Kipppunkt ist meistens dann erreicht, wenn der Baum eben so steht, dass wenn er eben abstirbt natürlicherweise und umfallen kann, eben dann irgendwelche Häuser treffen kann oder den Verkehr treffen kann. Ansonsten sollte man Bäume aus Gründen der Artenvielfalt, des Erhalts der Artenvielfalt unbedingt immer stehen lassen, wenn sie absterben, denn stehendes Totholz ist etwas sehr Wertvolles. Aber wie gesagt, es kommt eben vor, wenn Bäume absterben, die Krone weitgehend abgebaut ist, dass dann eben aus wirtschaftlichen Gründen einfach die Notbremse gezogen wird und so ein Baum entfernt werden muss.
Manche wollen sich das Geld für einen Baumpfleger oder für einen Sachverständigen sparen und lassen den Baum gleich umschneiden. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Frage überfordert mich fast schon. Aber nein, eigentlich ist es nicht nachvollziehbar. Nur wegen Geld einen Baum sozusagen abschneiden zu lassen, das ist für mich eigentlich nicht nachvollziehbar. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich berufsbedingt zu nah an der Sache dran bin.
Alte Bäume lieber genau anschauen, behandeln und möglichst lange erhalten, sagen Sie. Ist besser, als sie einfach abzuschneiden.
Auf jeden Fall, denn Bäume sind, wie ich es ja gerade vorhin schon angesprochen habe, ein wichtiger Bestandteil des ökologischen Gefüges. Und gerade bei der zunehmenden Verstädterung, Urbanisierung sind gerade ältere Bäume besonders wichtig, um eben hier Habitate und Lebensraum eben für Vögel, für Insektenarten, die die meisten von uns noch nie gesehen haben, zu erhalten.
Sagt Erik Brudi. Baumpfleger müssen hoch hinauf, Baumpfleger müssen ganz auf in die Baumkronen, sie müssen in Bäume steigen, die eh schon manchen morschen Ast haben, stelle ich mir ganz schön gefährlich vor, ehrlich gesagt. Herr Brudi, Sie waren 12 Jahre lang selber in den Bäumen als Baumpfleger unterwegs, Sie haben überlebt, sind Sie einmal runtergefallen?
Tja, leider ist mir das auch passiert. So wie vielen Menschen ist die Leiter zum Verhängnis geworden. Ich bin eigentlich gar nicht in den Baum richtig hineingestiegen gewesen, sondern war am Ende der Leiter und habe ungeduldigerweise an verhakten Ästen, die ich vorher abgeschnitten hatte, herumgerissen und bin dabei abgestürzt. Und das war sehr unerfreulich.
Das glaube ich. Welche Möglichkeiten gibt es denn heutzutage? Also es gibt ja Hebebühnen, es gibt allerhand Kletterausrüstung. Wie machen das die Baumpfleger eigentlich, dass sie sicher durch eine Krone steigen können oder beziehungsweise eine Krone behandeln können?
Das kraftschonendste ist natürlich der Einsatz von Hebebühnen. Mit diesen Fahrzeugen kann man sehr schnell in große Höhen gelangen und kann dann eben die Baumkrone abfahren. Sie haben aber auch den Nachteil, dass man natürlich nicht überall hinkommt. Und sie haben einen weiteren großen Nachteil. Sie brauchen viel Diesel, viel CO2. Das ist ein erheblicher technischer Aufwand. Und deswegen ist hier als Alternative natürlich die Baumklettertechnik, die aus der alpinen Seiltechnik abgeleitet worden ist von englischen Spezialkletterern, die das bereits in den 50er Jahren entwickelt haben, sehr sinnvoll. Und diese Technik wird heute ergänzend eingesetzt zu den Hebebühnen oder dort, wo eben Hebebühneneinsatz nicht möglich ist, vor allem in kleineren Hausgärten, wird typischerweise eben in Seilklettertechnik gearbeitet, die sehr sicher ist, wenn man sie beherrscht.
Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ein Baumpfleger, der in den Kronen herumkraxelt, eigentlich eine sehr gute Selbstwahrnehmung, also ein gutes Körpergefühl braucht und natürlich auch sehr fit sein muss und viel Kraft braucht.
Absolut. Das ist ein Beruf, der körperliche Fitness verlangt, der Schwindelfreiheit verlangt. Und ich sage immer, die Baumpfleger sind so ein bisschen die letzten Abenteurer, die eben einen Beruf haben, wo sie eben mit immer einem gewissen Kribbeln im Bauch, was die Sicherheit anbelangt, unterwegs sind. Denn auch wenn man noch so viele Seile einsetzt, man muss sich natürlich auch immer auf den Ankerpunkt, an dem man sich festmacht, verlassen können.
Wenn jetzt ein Baum sowieso schon morsch ist oder morsche Äste hat, dann stelle ich es mir wirklich gefährlich vor. Welche Mittel gibt es da noch für die Arbeitssicherheit? Also man muss einen Ast suchen quasi, der garantiert hält, an dem man sich dann mit dem Seil sichert.
Das ist eben Voraussetzung, dass man so einen Fall hat, dass man so einen Ast findet. Und meistens findet sich der auch. Aber es gibt auch Fälle, wo diese Äste dann eben nicht gehalten haben und Baumpfleger sich schwer verletzt haben oder auch gar getötet worden sind, so wie das einem Freund von mir in den USA passiert ist, der dann eben mit dem Baum abgestürzt ist. Der Baum hat versagt und ist auf ihn draufgefallen und hat es leider nicht überlebt. Und sowas kommt immer wieder vor. Wir haben früher viele Vorträge in den USA gehalten und dort ist es so, dass jeden Monat 2 bis 3 Baumpfleger sterben im Einsatz.
Eine Baumpfleger ist gefährlich. Es ist auch eine Arbeit, die extrem anstrengend und belastend ist, könnte ich mir vorstellen. Also körperlich belastend. Wie haben Sie das erlebt?
Das ist sehr belastend und es gibt darüber auch arbeitsmedizinische Untersuchungen, die das belegen. Es ist auf jeden Fall eine starke Belastung für das Herz-Kreislauf-System, aber auch natürlich für die Wirbelsäule, eine ständige Überdehnung, zum Teil auch starke Dehnungen in der Wirbelsäule, die dazu führen, dass eben ältere Baumpfleger dann schon auch Probleme kriegen, Verschleißerscheinungen.
Denn im Unterschied zur Arbeit am Boden haben Sie im Baum teilweise, naja, irgendwie unmögliche Positionen, wie Sie stehen oder sitzen oder hängen und müssen aber gleichzeitig die Säge bedienen. Da sind die Belastungen unter Umständen schon sehr groß. Also Arbeitsergonomie ist da eher schwierig umzusetzen in der Baumkrone, kann ich mir vorstellen.
So ist es und deswegen gibt es Spezialisten, die Baumpfleger trainieren, ergonomisch im Baum zu arbeiten, Physiotherapeuten, die selbst Baumpfleger sind, die eben Kurse geben, wie man sich eben kräftesparend und gesund erhaltend in diesem Beruf bewegen kann.
Sie haben vorhin gesagt, Baumpfleger sind die letzten Abenteurer. Welche Leute machen sowas? Gibt es da so einen gewissen Schlag von Menschen, die das machen?
Also ich erkenne die Baumpfleger sofort aus allen heraus. es sind oft Leute, die aus den grünen Berufen kommen, typischerweise aus dem Forstbereich, aus dem Garten- und Landschaftsbau, aus dem Baumschulbereich, manche auch aus der Landwirtschaft, aber zum Teil auch aus völlig anderen Berufen, kaufmännischen Berufen, Bankleute. Ich kenne sogar Rechtsanwälte, die auf ihre alten Tage Baumpfleger geworden sind, weil sie einfach diese Arbeit lieben. Und es hat ja auch was, wenn man dann mal in so eine Baumkrone eingestiegen ist, in über 20 Meter Höhe über alle Häuser schaut, in die anderen Bäume reinschaut. Das hat was Erhebendes und so ein bisschen fast so schön wie Fliegen wahrscheinlich.
Und trotzdem ist es so, dass man für die Arbeit als Baumpfleger sehr viele Voraussetzungen erfüllen muss und man muss den Beruf vor allen Dingen lernen und können. Wenn man mit offenen Augen übers Land fährt oder durch die Städte in Bayern, dann sieht man viele alte Bäume. Es sind Hunderttausende. Und wenn man da mal anfängt, darüber nachzudenken, nach allem, was wir jetzt heute schon gehört haben, dann kommt man zu dem Schluss, für Baumpfleger und für Baumsachverständige muss ja ein riesengroßer Bedarf sein, Herr Brudi. Wie ist das?
Ja, das beobachten wir auch. Sowohl die Baumpflege, die praktisch ausgeführte Baumpflege, als auch das Sachverständigenwesen hat eigentlich seit 20 Jahren einen aufsteigenden Trend, der vor allem was die Baumpflege anbelangt, immer steiler ansteigt, habe ich den Eindruck.
Warum ist das eigentlich so? Warum wird der Bedarf immer größer? Ich denke mir, vor 20 Jahren hat es genauso viele Bäume gegeben.
Ja, wahrscheinlich zum Teil noch mehr und vor allem noch mehr alte Bäume. Ich vermute, das hängt auch damit zusammen, dass eben im Rahmen der zunehmenden Urbanisierung eben die Bürger ein anderes Bewusstsein für Bäume bekommen haben, überhaupt über die Umweltbildung, über die Erziehung, auch in den Schulen zum Teil, einfach die Aufmerksamkeit für Bäume gestiegen ist und die Leute eben das mehr wahrnehmen, als es früher war. Früher war das eher was Selbstverständliches und heute, wie gesagt, gibt es eine gezielte Wahrnehmung für Bäume, was ich sehr schön finde.
Wir wollen auch über die Ausbildung zum Baumpfleger reden. Zunächst einmal die Frage, ist die Berufsbezeichnung Baumpfleger eigentlich geschützt? Gibt es den Baumpfleger?
Ist nicht geschützt. Ja, nein, so ein Baumpfleger, das ist nicht geschützt. Es gab früher mal einen staatlich geprüften Baumpfleger, der war sehr wohl geschützt. Der wurde dann in einen Fachagrarwirt für Baumpflege umgewandelt. Auch diese Bezeichnung war geschützt. Und nun hat sich im Rahmen der Harmonisierung im Ausbildungswesen der Europäischen Union auch diese Berufszweig oder dieser Ausbildungszweig aufgelöst und wird jetzt in dieses allgemeine Bachelor- und Master-System übernommen. Und jetzt gibt es ab diesem Jahr, gibt es dann den Bachelor Professional, so heißt es, einen sehr sperrigen Begriff, wie ich meine, der eben Baumpflege als Ausbildung auf Meisterebene in Deutschland ermöglicht.
Das heißt, es wird dann eine Ausbildung sein, die sowohl das Praktische als auch das Theoretische vermittelt, also kein reines Studium.
Ja, das ist, wie gesagt, Bachelor ist dann leider doch eher theoretisch, im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Ausbildungen. Und es gibt aber auch praktischere Teile noch im Rahmen der europäischen Ausbildungsharmonisierung. Gab es da den European Tree Worker, also den Baumarbeiter, der sehr praktisch ist. Und es gibt den European Tree Technician. Das sind die beiden auf europäischer Ebene existierenden praktischen Baumpflegeausbildungen, von denen man ausgehen kann, dass die Leute, die solche Kurse und solche Berufsbezeichnungen tragen, auf jeden Fall ein gutes, solides Fachwissen haben. Mhm.
Was wäre Ihre Empfehlung? Wie wird man Baumpfleger oder Baumsachverständiger, so wie Sie?
Also wie wird man Baumpfleger? Ja, ich würde sagen, eine Lehre im grünen Bereich antreten, vorzugsweise im Forst beziehungsweise im Gartenbau und dort sich eben mit den Bäumen befassen, mit den biologischen Gegebenheiten, mit der Pflanzung von Bäumen, mit dem praktischen Umgang mit Bäumen und dann eben solche Fortbildungen, wie ich sie vorhin genannt habe, European Tree Worker oder European Tree Technician, dann eben drauf zu satteln und vielleicht zu guter Letzt dann eben, ja, wie man früher den Meister gemacht hat, jetzt eben diesen Bachelor Professional obendrauf setzt. Und wer es dann wirklich ganz weit treiben möchte, der kann dann auch auf eine Hochschule gehen und dort einen Ausbildung zum Arboristen machen.
Grüne Berufe sind im Moment sehr gefragt. Der Bedarf ist groß, haben Sie gesagt. Glauben Sie, dass der Bedarf groß bleiben wird oder möglicherweise, dass er möglicherweise noch wächst?
Ich glaube schon, dass sich das in nächster Zeit nicht groß ändern wird, weil die Generation der 50, 60-Jährigen jetzt allmählich in der 60-Jährigen vor allem, das ist ein großer Teil, der auch in den Behörden ist, in Rente gehen wird und damit ein unglaublicher Sog entsteht und damit ein großer Bedarf besteht, dass einfach weiterhin auch Sachverstand in den Behörden, die natürlich die Aufsicht haben über den Naturschutz, hier ein großer Bedarf entsteht, der natürlich gedeckt werden muss. Und es sind, wie gesagt, allein über die Demoskopie weniger Leute da. Und deswegen wird es also sehr spannend, diese Stellen überhaupt besetzen zu können. Und deswegen wird auch von den Behörden, das ist zumindest meine Wahrnehmung, auch immer mehr externer Sachverstärkung nachgefragt.
Auch die Bäume bekommen immer mehr Probleme. Der Waldzustandsbericht war der schlechteste seit Beginn der Erhebungen. Wie spiegelt sich das in Ihrer Arbeit wieder? Stichwort Klimawandel.
Naja. Ja, also der urbane Wald, der Stadtwald, und das sehen vielleicht viele auch nicht so. Jeder denkt, das ist mein Baum in meinem Garten. Aber letzten Endes ist auch in München, Ingolstadt, Nürnberg, in den größeren Städten, sind auf jeden Fall die Bäume, die im Garten stehen, ein Teil des Stadtwaldes, des urbanen Forsts. Und hier ist genau dasselbe zu beobachten wie im Forst draußen auch. Die Trockenheit nimmt zu und auch die Bäume im Garten haben natürlich darunter zu leiden. Nun haben die Bäume im Garten den Vorteil, dass wenn sie geliebt werden, vielleicht noch von den Leuten gewässert werden von ihren Eigentümern, so dass sie besser durch solche Perioden durchkommen. Und das wird in naher Zukunft eine immer größere Rolle spielen, vor allem eben in den nördlichen bayerischen Gebieten, wo mit mehr Trockenheit zu rechnen ist, muss sich grundsätzlich was im Bewässerungsmanagement ändern.
Grüne Berufe haben Zukunft. Der Bedarf an Fachleuten sowohl handwerklich als auch im Wissensbereich ist riesig und er wird groß bleiben, sagt Erk Brudi, unser heutiger Gast, und der muss es wissen. Wie viele Bäume, Herr Brudi, betreuen Sie mit Ihrer Firma? Haben Sie schon mal durchgezählt?
Ja, wir könnten es durchzählen, weil wir die Bäume natürlich in Datenbanken führen. Aber ich schätze mal, dass wir so um die 200.000 Bäume im Jahr untersuchen.
Ihre Kunden sind Kommunen, also Landkreise, Gemeinden, Städte und auch die Schlösser- und Seenverwaltung. Wie muss man sich das vorstellen? Also mit Zettel und Bleistift werden Sie wahrscheinlich nicht weit kommen.
Ja, so ist es. Wir gehen raus, natürlich ausgestattet mit moderner Technik, mit mobilen Datenerfassungsgeräten und nehmen dann eben die Bäume auf im Falle einer Ersterfassung, werden alle Daten erhoben und dann eingegeben. Anschließend findet dann gleich eine Sichtkontrolle der Bäume statt. Und wenn eben bei dieser Sichtkontrolle irgendwelche verdächtigen Umstände, so ist der Begriff, den der BGH immer gerne gewählt hat, gefunden werden, dann wird eben eine Maßnahmenempfehlung abgegeben, die natürlich dann auch zeitlich priorisiert ist. Und wenn eben die Daten bereits vorhanden sind, dann muss man halt die Bäume mal wiederfinden im Gelände und eben dasselbe Programm ausrollen. Das heißt, es werden eben die Bäume von oben, von der Krone bis zum Stammfuß untersucht. Schäden, die gefunden werden, dann eben entsprechend bewertet. Und wie gesagt, wenn eben beispielsweise Trockenäste in der Krone sind, die auf Wege fallen können, dann wird deren Empfehlung über deren Entnahme empfohlen. Und wenn die nicht auf Verkehrsflächen fallen können, dann bleiben die natürlich in der Krone drin, damit sie dann eben auch Insekten als Lebens- und Ruhestätte oder als Lebensort zur Verfügung stehen.
Wie kann ich mir das jetzt als Laie vorstellen? Wie kontrollieren Sie die Bäume? Fliegen Sie mit der Drohne drüber oder machen Sie Fotos oder steigen Sie rauf?
Nein, das sind also alles Kontrollen, die nur vom Boden aus stattfinden. Nur dann, wenn eben besondere verdächtige Momente gefunden werden, dann kann es dazu kommen, dass die Bäume tatsächlich nachträglich nochmal bestiegen werden, mit der Drohne überflogen werden. Das kann vorkommen, aber im Prinzip ist das eine reine Sichtkontrolle vom Boden aus.
Das ist aber nicht das Einzige. Sie sind ja leidenschaftlich an Bäumen interessiert und haben viele Jahre auch an der Fachhochschule Weihenstephan unterrichtet. Welche Fächer haben Sie da unterrichtet in Weihenstephan?
Es war im Prinzip immer das Thema Baumsachverständigenwesen und das in seinen ganzen Ausprägungen.
Sie halten auch viele Vorträge außerhalb von Bayern. Wie weit kommen Sie da so rum?
Ja, wir haben den Globus schon ganz gut bereist und sind auf jeden Fall natürlich im europäischen Ausland, in Finnland, in England, in Frankreich, Italien unterwegs. Wir haben sehr viele Vorträge in den USA gehalten und in China, in Hongkong. Also es ist einiges in den letzten Jahrzehnten da an Vortragsorten zusammengekommen.
Man merkt eigentlich, dass es ein Fachwissen ist, das sehr gebraucht wird, auch außerhalb von Bayern, eigentlich weltweit ein Fachwissen, das in unserer Zeit sehr gefragt ist. Wie würden Sie das beschreiben?
So ist es, denn wie gesagt, es ist ja ein Welttrend, dass die Urbanisierung zunimmt und damit ist es auch so, dass natürlich in der gesamten Welt, erstaunlicherweise auch in Ländern, wo man es jetzt nicht so vermuten würde wie Brasilien, tatsächlich die Baumpflege sich auf dem, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aufsteigenden Ast befindet.
Genau. Also wenn ein junger Mensch heutzutage sagt, soll ich einen grünen Beruf machen oder nicht, vielleicht Forstwirtschaft studieren oder irgendwo oder Gärtner lernen, dann kann man eigentlich nur sagen, ja, wahrscheinlich hast du oder mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit großer Sicherheit gute Aussichten in den nächsten Jahren.
Das kann ich nur unterstützen, genau so ist es. Denn wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass das grüne Fachwissen immer wichtiger wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch grünes Fachwissen verloren geht. Die Städter haben einfach nicht mehr so ein Gefühl, keine grüne Kompetenz, könnte man neudeutsch sagen, mehr, und sind immer mehr angewiesen eben auf Leute, die sich mit Natur und solchen Zusammenhängen befassen.
Und vielleicht auch immer mehr darauf angewiesen, auf Menschen, die mit den Händen arbeiten können.
Ganz genau. Nur Hochschule alleine ist mit Sicherheit problematisch.
Und jetzt haben sich mehrere Hörer gemeldet, zum Beispiel Herr Hobmeier aus Augsburg. Er möchte nochmal genauer wissen, wer eigentlich wann haftet, falls ein Baum umstürzt und Schaden anrichtet. Herr Brudi, vielleicht können Sie es nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, also wie gesagt, grundsätzlich eigentlich haftet niemand dafür, auch nicht der Baumeigentümer. Und wenn ein Schaden entsteht von einem unvorhersehbaren Ereignis, weil man eben nicht reinschauen kann in den Baum, dann trägt man den Schaden selber. Deswegen ist man gut beraten, eine Teilkaskoversicherung zu haben, eine Rentenversicherung, eine Krankenversicherung. All diese Dinge treten dann eben im Schadensfall ein und unterstützen einen. Und insofern ist es ganz wichtig. Aber wenn, wie gesagt, von außen erkennbar ein Schaden vorgelegen hat an einem Baum und der Eigentümer hat gegen diesen erkennbaren Vorschaden nichts unternommen, er hat sich nicht erkundigt, er hat keine Abhilfe geschaffen, indem er den Ast beseitigt, möglicherweise den Baum beseitigt hat, dann kann er in Haftung geraten.
Genau, das war die Antwort. Ich hoffe, sie ist gut angekommen in Augsburg. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar die Frau Ziegler aus Irschenberg schreibt uns, sie würde gerne wissen, warum werden bei manchen Bäumen die Nadeln braun? Und da geht es wahrscheinlich eher um die Bäume im Wald.
Ja, das im Wald oder natürlich auch Nadelbäume, die im Garten stehen. Mhm. Wenn Nadeln braun werden, das ist ja, Nadeln sind ja nichts anderes wie längliche Blätter, dann bedeutet das, dass hier irgendeine Versorgung nicht funktioniert. Und das kann nun eine Vielzahl von Ursachen haben. Es kann sein, dass die Bäume schlicht und ergreifend zu wenig Wasser haben. Und wenn zu wenig Wasser da ist, dann werden eben die Nadeln braun. Es kann sein, dass dort irgendwelche Pilze am Arbeiten sind, die zum Beispiel bei der Kiefer, die Kiefernschütte, es gibt einen ganzen Haufen von Krankheiten, Pilzkrankheiten an Nadelgehölzen, die dann eben zum Absterben der Nadeln führen, und Absterben bedeutet Verbraunung. Es kann aber auch eben sein, dass hier irgendwelche saugenden Insekten zu solchen Schäden führen, wie der Borkenkäfer, der natürlich als Folger der Trockenheit dann eben an dem Saft der Zweige, der Äste saugt und damit natürlich dann die Wasserversorgung in diesem Bereich unterbricht, so dass es dann zu einer Verbraunung kommt. Also es gibt eine große Anzahl von Möglichkeiten, warum Nadeln braun werden, aber im Prinzip sind es immer wieder Unterversorgungen, wodurch auch immer die verursacht werden. Mhm.
Vielen Dank, soweit die Antwort für die Frau Ziegler in Irschenberg. Herr Brudi, wir kommen so langsam ans Ende der Sendung, und zum Ende der Sendung frage ich immer gern nach den persönlichen Umständen unserer Studiegäste, und vorher habe ich schon angekündigt, mich würde interessieren, wie ist eigentlich Ihre Leidenschaft für Bäume entstanden? Weil wenn man sich so engagiert und sich so in ein Thema einarbeitet wie Sie und weltweit unterwegs ist, dann muss auch eine Leidenschaft dahinter stecken, nehme ich mal an. Also wie ist Ihre Leidenschaft für Bäume entstanden?
Tja, die Leidenschaft, die ist allmählich gestiegen und mit immer mehr Fachwissen, was man sich angeeignet hat, desto größer ist der Hunger auf noch mehr geworden, und so bin ich dann immer tiefer in die Sache reingekommen. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her ein Landschaftsgärtner, und diesen Beruf habe ich auch nicht erwählt, weil ich der geborene Landschaftsgärtner bin. Meine Eltern hatten mit der Natur, mit grünen Berufen wenig zu tun, und vielleicht als Gegenbewegung, wie viele meiner Alterskollegen in den 70er Jahren, sind wir dann eben in grüne Berufe hineingekommen. Ich habe halt fast aus Verlegenheit schon eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau gemacht und sehr bald gemerkt, dass im Garten- und Landschaftsbau, der zum einen aus Vegetationstechnik besteht, das heißt Bäume pflanzen, Bäume schneiden und Bodenbearbeitung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch aus Tiefbau besteht, aus, ich sag mal, Betongärtnerei besteht. Und mich hat dieser Teil des Betons, der graue Teil unseres Berufs, nie interessiert. Mich hat es immer interessiert, in die Vegetationstechnik zu gehen. Und so bin ich immer mehr mit Bäumen in Kontakt gekommen. Zuerst habe ich Bäume gepflanzt, dann habe ich Bäume geschnitten und beschnitten. Und ich habe immer meinen Meister gefragt, wie ist denn das mit dem Baum? Warum ist das so? Wieso ist das so? Und habe da eigentlich leider immer wenig Antworten bekommen. Und ich habe mir Fachbücher gekauft und habe versucht, es eben auf diese Weise dann für mich zu erschließen. Und so bin ich dann im Laufe der Jahre im Rahmen meiner Fortbildung immer tiefer in diesen Bereich hineingekommen.
Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie spazieren gehen oder wenn Sie in den Urlaub fahren, dann können Sie eigentlich schlecht abschalten, weil Bäume gibt es ja überall.
So ist es. Urlaube in tropische Länder sind besonders stressig, weil dort natürlich der Regenwald wahnsinnig interessant ist. Aber auch die nördlichen Regenwälder Kanadas und auch Nordeuropas sind natürlich tolle Gebiete, in denen man untersuchen kann und sich Bäume anschauen und bewundern kann. Und genau das ist es. Man hat eigentlich nur in Grönland wahrscheinlich als Baumpfleger wirklich Urlaub und kann sein Gehirn abschalten. Ansonsten ist man ja überall mit Bäumen konfrontiert. Und vielleicht nochmal Ihre letzte Frage, um danach zu schieben, wie ich dazu gekommen bin. Also auf der einen Seite natürlich als Gärtner, auf der anderen Seite eben dann über die Vertiefung, dass ich dann eben eine Baumpflegefirma selbst gegründet habe mit einem Kollegen, als ich mit meiner Technikerschule fertig war, und dann später eben ich praktisch dann auch angefangen habe, wissenschaftlich mit dieser Thematik zu befassen und dann letzten Endes dann auch studiert habe auf dem Gebiet. Also nur um diese Frage noch kurz zu Ende zu bringen.
Vielen Dank, genau. Wir haben ja ganz am Anfang über die ältesten Bäume Bayerns gesprochen, über Linden, die 600, 800 Jahre alt sind. Was ist in Bayern Ihr Lieblingsbaum? Auch eine alte Linde?
So ist es. Natürlich, Linden sind halt nun mal meistens die ältesten Bäume. Und besonders ans Herz gewachsen ist mir die Hindenburg-Linde in der Ramsau, die ich jetzt seit Jahrzehnten bewusst beobachte. Es ist ein mächtiger Baum, der einen Stammdurchmesser von um die 3 Meter hat, um die 30 Meter hoch ist und auch einen Kronendurchmesser von fast 30 Metern hat. Also ein mächtiger, riesiger Baum, der in 1000 Meter Höhe steht. Und wenn man so einen dicken Baum hat und bedenkt, dass eigentlich zwischen 1350 und 1850 so etwas wie eine kleine Eiszeit geherrscht hat, in der die Temperaturen niedriger waren, damit natürlich auch das Pflanzenwachstum langsamer war, kann man sich vorstellen, dass ein Baum mit 3 Meter Durchmesser natürlich entsprechend alt ist. Und ich schätze diesen Baum auf mindestens 600 Jahre. Vielleicht wird er auch als 1000-jähriger Baum geführt, ich weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall uralt. Man wird es nicht mehr feststellen können, weil alte Linden fast immer im Inneren hohl sind und dadurch einfach eine Untersuchung oder eine Bestimmung des Alters mit wissenschaftlichen Methoden eigentlich nicht möglich ist.
Die Hindenburg-Linde in der Ramsau, ich glaube, die kann man sogar von der Straße aus sehen. Soweit ich weiß.
Die ist direkt an der B305. Man fährt fast unter den Ästen vorbei, hätte man sie nicht eingekürzt vor einigen Jahren, und was durchaus sinnvoll war. Und also wirklich man kann eigentlich ihn nicht übersehen, wenn man auf der B305 nach Rams in die Gemeinde Ramsau fährt oder aus der Gemeinde Ramsau rausfährt. Mhm.
Wie geht's Ihnen da als Profi, der Sie ja mit den Bäumen arbeiten, natürlich auch von den Bäumen leben und schon viele, viele Bäume betreut und auch behandelt haben? So ganz alte Bäume, spüren Sie da auch eine gewisse Ehrfurcht oder eine Würde von seinem Lebewesen?
In jedem Fall. Also ich muss sagen, ich bin jetzt eher so naturwissenschaftlich und weniger esoterisch, aber ich muss sagen, was Sie da ansprechen, mich berühren alte Bäume in jedem Fall, weil es wirklich für mich auch immer wieder erstaunlich ist, wie es ein Baum schafft, zu so einer Größe zu kommen, und vor allem dann als geschichtsinteressierter Mensch versuche ich das natürlich auch immer einzureihen und zu vergleichen, was eigentlich zu der Zeit, als dieser Baum aufgewachsen ist, welche Verhältnisse da in seiner Umgebung geherrscht haben und welche Verhältnisse auch geschichtlich geherrscht haben, in welchen Verhältnissen die Menschheit zu dem Moment gelebt hat.
Ja, es ist unglaublich. Lieber Herr Brudi, wir bedanken uns sehr für das Gespräch. Erk Brudi, Leiter der Firma Tree Consult in Gauting bei München, von der IHK München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baumpflege, Baumstatik und Wertermittlung, Dozent an der Fachhochschule Weihenstephan und international gefragter Fachmann. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns heute Vormittag.
Vielen Dank auch an Sie, Herr Estner. War mir ein Vergnügen. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre. Ihnen alles Gute, und wir freuen uns, wenn wir wieder was von Ihnen hören.